Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
Hallo, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder euren Lieblings-Play-Knopf im Podcast-Markt gedrückt habt. Wir haben heute eine ganz besondere Folge ausgesucht und aufgezeichnet und ein ganz besonderes Thema auch für uns in den Fokus gerückt. Wir sind wieder zu dritt, allerdings fehlt an dieser Stelle David. Trotzdem liebe Grüße an dieser Stelle. Wir freuen uns in dieser Runde auf Björn Beinhauer, auf den kommen wir gleich noch intensiv zu sprechen. Und natürlich auch in dieser Runde wieder mit dabei ist Julius Brink. Ich grüße dich.
Danke Fabi, sehr nett, dass ich dabei sein darf.
Wir haben ja in deinem Profil gelesen, du bist Olympiasieger, bleibt man ja für die Ewigkeit. Du warst früher auch Weltmeister, du bist auch Moderator, aber eben auch Journalist. Und ich glaube, diese Folge wird auf der einen Seite ein bisschen nerdig, aber auf der anderen Seite auch hochinteressant, weil wir wollen so ein bisschen journalistisch mal aufdröseln, wie das eigentlich im Jahr 2020 mit der Reichweite so zu skalieren ist. Also wann ist man ein Zuschauer, wann ist man ein Zuhörer, wie ist es eigentlich, wann ist man ein Fernsehzuschauer, wann ist man im Internet dabei, wann ist eine Reichweitenzahl wirklich eigentlich wie in der Qualität eine Reichweitenzahl. Und dafür haben wir uns auf den Weg nach Düsseldorf gemacht. Wir sitzen hier in einem sehr schicken Kongresscenter, in einem Businessraum und an einem runden Tisch.
Ein Geschäftsführer heute zu Gast. Ist doch klar, dass hier alles in weiß Hochglanz und wir natürlich auch
guck mal, aufgemöbelt, ne?
Auch mega schick drauf heute. Ich habe einen Anzug angezogen, also wir wollen hier nicht abstinken.
So ist es ganz genau. Wir sind hier unter anderem, ich habe Björn schon angesprochen, Björn ist ein Kumpel von dir. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht einfach mal vorweg.
Aber Björn, nichts Geheimes jetzt.
Nichts Geheimes.
Zwischen uns,
nee. Okay. Zwischen euch nicht. Ja. Björn, erstmal, wenn du was sagen darfst, sowas wie so ein kleines Hallo in die Runde. Schön, dass du auch tatsächlich da bist. Wir wollen dich mal hören. Hallo?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich möchte ganz zu Anfang aber eine Frage stellen, weil ich es gerade gehört habe. Wann ist man eigentlich Journalist?
Ja.
Ist ja nicht geschützt, ne?
Genau, ist nicht geschützt.
Also das heißt, du bist auch ein Journalist.
Du könntest dich auch Journalist schimpfen.
Ja. Du kennst
hast du so einen Presseausweis? Nein, noch nicht. Aber ich habe einen gefälschten, um ab und zu mal irgendwo illegal parken zu können. Aber Björn, du kennst mich doch. Also war doch klar, dass ich keinen seriösen Job machen werde, oder?
Also. Ich kenne dich nicht anders, ja. Mich wundert, dass du nicht mehr aufgezählt hast eben in dem, was ja alles ist.
Ja, genau. Eierlegende Wollmilchsau hat man früher, glaube ich, auch gesagt. Weshalb wir uns aber dich ausgesucht haben, wird klar. Und zwar nochmal so kurz der Blick in den Rückspiegel. Ich fange jetzt nicht mit dem Wikipedia-Eintrag an, aber 2011 hat der Deutsche Olympische Sportbund zum Brainstorming eingeladen und hat gesagt, wir brauchen eigentlich einen Online-News-Kanal. 2014 hat man dann damals den roten Buzzer gedrückt und sportdeutschland.tv draus gemacht. 2015 hat ProSiebenSat.1 Teile übernommen und ja, sportdeutschland.tv kennt ihr, ist inzwischen online unter anderem für die Übertragung von unzähligen Sportarten zuständig. American Football, Billard, Leichtathletik, Biathlon, Handball, Wakeboarden zum Teil auch, aber auch Volleyball. Und Björn ist einer, der den Laden mit am Laufen hält. Er ist Geschäftsführer von sportdeutschland.tv und für uns heute der Experte in Richtung Streaming und Quoten und Reichweite. Kann man das so sagen?
Ja, sehr schön zusammengefasst, genau. Ich finde, um darauf zurückzukommen, 2011, genau, der DOSB hat sich überlegt, wir müssten digital werden. DOSB New Media gegründet, damals eine gute Idee, den Namen auch so zu transportieren. Spielt heute für uns natürlich keine große Rolle mehr. Und irgendwann, ein paar Jahre später, hat man erkannt, das Thema Streaming ist enorm wichtig. Das habe ich selber schon seit 2008 gemacht mit verschiedensten Streaming-Plattformen. Und dann hat man 2014 mit der neuen Marke Sportdeutschland TV gegründet. Vorher lief das Ganze unter Splink TV und seitdem wächst das wie verrückt. Und ja, tatsächlich mit dem Thema Zahlen und so muss ich mich auch jeden Tag beschäftigen und glaube, mich da ganz gut auszukennen.
Ja. Julius, du hast ja gesagt, komm, dieses Thema müssen wir nochmal aufgreifen, weil es da auch immer wieder viele Nachfragen zu gab, oder?
Ja, also zum einen konnte ich Björn eigentlich immer löchern, wenn es dann tatsächlich um plakativ Einschaltquoten, Abrufzahlen ging. Und ich finde so ein bisschen, während meiner aktiven Zeit hat mich das ja letztendlich kaum interessiert. Bis auf dann am Ende vielleicht bei Olympischen Spielen, wo es wirklich mal durch die Decke gegangen ist. Aber vorher war es mir doch persönlich als Athlet egal, ob ich in Moskau einen Grand Slam gespielt habe und wie der irgendwo übertragen wurde. Ich habe dann aber tatsächlich irgendwann festgestellt, dass diese Entwicklung, dass überhaupt auch unser WM-Sieg 2009, Davon gab es de facto in Deutschland keine Bilder. Niemand konnte sich das angucken.
Wahnsinn, oder? Ja. Also heutzutage gäbe es ja in jedem Fall 5000 Handy-Bilder.
Heutzutage gehen Bilder, Spieler auf die Barrikaden, wenn eine CV auf dem Nebencourt keinen Stream anbietet. Also das ist, und das auch zu Recht. Und das zeigt aber auch letztendlich die Entwicklung, die da genommen wurde. Und ich hatte halt immer, also ich habe ja, du hast es gerade schon mal gesagt, Björn, wir sind gut befreundet, und ich hatte halt immer in ihm einen guten Freund, aber auch einen Ratgeber, der mir das einordnen konnte. Und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass man sich ein bisschen stärker damit beschäftigt, dass man ein paar Hintergründe kennt. Und ich fand es jetzt gerade auch in diesem Jahr, in dem wir auf der deutschen Tour, wir haben es ja in einer Podcast-Folge schon mal angesprochen, beziehungsweise David hat es getan, natürlich auch wieder eine Entwicklung gab. Ich glaube, es war ein besonderes Jahr. Wir hatten auch tolle Zahlen. David hat sie das letzte Mal schon präsentiert. Aber
von 11 Millionen auf 28 Millionen, ne? Genau, im Vergleich zum Vorjahr.
Eine große Steigerung. Ja.
Nur auf der deutschen Tour.
Das auch, danke. Ja. Fabi, das ist gut. Die Rolle musst du heute beibehalten. Also sobald hier jemand etwas darstellt, das ist nicht detailgenau, musst du einhaken. Aber letztendlich ist es ein Thema, wo ich merke, da passiert viel. Mhm. Und wir haben ja tatsächlich auch ein bisschen so den Ansatz, in dem Podcast mal Themen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und das können wir halt am besten mit einem Experten. Mhm. Und das Schöne ist ja, es ist ja jetzt nicht jemand, der wirklich komplett extern ist, sondern es ist ja auch letztendlich mit Sport Deutschland TV auch ein Partner der Tour. Das heißt, du kennst auch die Begleitumstände, dass andere Partner, wie zum Beispiel Twitch, auch auf der deutschen Tour teils Turniere übertragen haben, und darüber wollen wir dann nachher auch dann mal ein bisschen sprechen, wie man das alles so vergleichen kann. Einschaltquoten.
Genau, und wann bin ich dann ein Zuschauer, wann bin ich eine Zuschauerin? Bin ich schon dann eine Zuschauerin und ein Zuschauer, wenn ich vergessen habe, meinen Laptop auszumachen, bin eingeschlafen, ich knall mit dem Kopf auf die Tastatur, es öffnet sich das Bild und zufälligerweise läuft gerade Beachvolleyball, bin ich dann schon ein Zuschauer? Oder es startet automatisch ein Player, der mir ein gewisses Bild zeigt, was ich aber möglicherweise gar nicht anwählen möchte, aber ich wollte ohnehin erst einmal auf die Plattform, wie zum Beispiel sportdeutschland.tv oder Twitch oder Sport1 oder ARD oder ZDF gehen. Es läuft schon etwas. Bin ich dann schon ein Zuschauer? Werde ich dann schon als solcher, früher hat man gesagt, zur Quote hinzugezählt. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, zur Reichweite hinzugezählt. All das wollen wir mal ein bisschen aufdröseln.
Genau. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem klassischen TV. Also ich war ja dann letztendlich stolz, und 2012 hatten wir eine Einschaltquote, die knackte so ungefähr fast am zweistelligen Bereich, also Millionenbereich. Mhm. Laura und Kira 2016 bei Olympischen Spielen hatten einen ähnlich hohen Wert. Ich glaube, er war sogar noch einen Ticken höher. Da fängt es ja aber schon mal an, das Ganze ein bisschen differenziert zu betrachten. Und wer sich erinnert, unser Olympiafinale war, ich weiß nicht mehr welcher Wochentag, auf jeden Fall lief es am Spätabend. Mhm. Und Laura und Kiras Olympiafinale, weil man es schön ein bisschen miteinander vergleichen kann, lief halt wirklich morgens zu einer unchristlichen Zeit. Also die Leute, die das gesehen haben, die haben sich dann sicherlich den Wecker gestellt.
Ich glaube, 5.43 Uhr oder so, ne?
Genau. Ja, Matchball. Mhm. Jetzt war ich an beiden Finals beteiligt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, das kommentieren zu dürfen. Und da geht es ja dann eigentlich los, dass in unserer Welt, in der Volleyballwelt, eigentlich immer alle sagen, das war doch jetzt der Beweis, das ist doch die Qualität von Beachvolleyball oder vielleicht auch von Volleyball. Ich würde sagen, wenn eine Hallennationalmannschaft, Männer, Frauen, den gleichen Erfolg erringen würden, hätten wir eine ähnlich hohe Einschaltquote. Das mal nur so hypothetisch reingestellt. Aber wieso ist dann oftmals eine Einschaltquote vielleicht, wenn Laura und Kira dann 3 Wochen später das Finale der deutschen Meisterschaften spielen. Sie sind dann natürlich durch 2, 3 große Fernsehshows wie Lanz, Kerner, weiß gar nicht, ob es sie noch gab oder ob sie dann da waren, aber das nur mal reingestellt. Wieso ist dann oftmals eine Quote zum Beispiel von nur 300.000, wenn es hochkommt, in Programmen des NDRs da? Also vielleicht mal einfach die Frage an dich, Björn, weil du bist unser Gast, du sollst heute eigentlich viel mehr reden als wir und vor allem als ich. Wie gestaltet sich eine Einschaltquote? Also wenn wir sagen, wir haben einen Wert von 8,5 Millionen, wie wird das gemessen?
Also erstmal müssen wir unterscheiden, die Einschaltquote ist ja tatsächlich die Quote, also prozentualer Anteil der Zuschauer, die jetzt am Abend oder am Morgen Fernsehen schauen. Machen wir ein einfaches Beispiel. Du hättest an einem Mittwochabend 1.000 Menschen in Deutschland, die Fernsehen schauen. Und 100 davon schauen jetzt Beachvolleyball. Dann haben wir eine Quote von 10%. Das ist letztlich die Quote. Ja? Das andere ist die Sehbeteiligung, also die wirkliche Zahl, die im Schnitt diese Sendung verfolgt hat. Auch da gibt es ein ganz gutes Beispiel. Du hast eine Sendung, die beginnt um 20 Uhr. 10.000 Menschen schalten ein und die läuft eine Stunde und nach einer halben Stunde schalten aber 5.000 ab, weil es sie nicht interessiert. Dann habe ich am Ende eine Sehbeteiligung von 7.500, denn ich habe den Schnitt. Ja, also unterscheiden müssen wir zwischen Quote und Sehbeteiligung. Das kann man immer ganz gut daran messen, wenn man sich anschaut, morgens hat eine Sendung irgendwie 15% Marktanteil, also 15% in der Quote, und abends, also mit vielleicht 200.000 Zuschauern 15% erreicht, aber abends machen diese 15% plötzlich 1,5 Millionen aus. Also das muss man ein bisschen unterscheiden. Um auf deine Frage zurückzukommen, finde ich, mit Beachvolleyball und warum ist das so erfolgreich und drei Wochen später vielleicht nicht, ist natürlich in dem Fall erstmal das Thema Olympia ein ganz großes. Mhm. Ja. Olympia ist eine Ausnahme, es geht um den deutschen Adler auf der Brust bei den Olympischen Spielen, das ist was ganz Besonderes. Man kann das so ein bisschen vergleichen, glaube ich, wenn man es jetzt aufs Schauspielen zurücksetzt. Wenn wir einen Tatort gucken, ja, am Sonntagabend hat der Tatort irgendwie mit Schauspieler XY, weiß ich nicht, 8 Millionen, 9 Millionen, 10 Millionen. Der gleiche Schauspieler spielt aber auch irgendeiner anderen Serie und wird deswegen garantiert keine 8 Millionen Zuschauer. Es ist der Tatort.
Außer Til Schweiger ist dabei.
Ja, ob der in jeder anderen Sendung sonst auch 8 Millionen macht, aber stimmt, ist natürlich eine Ausnahme. Aber die Olympischen Spiele sind natürlich was ganz Besonderes.
Guter Vergleich,
ja. Und da schaut man natürlich nicht nur als der Experte im Beachvolleyball zu und sagt, boah, die Beachvolleyballer spielen endlich, sondern das wird ja, drumherum wird viel gemacht. Ja, die Bild-Zeitung berichtet viel, viele Fernsehsender berichten darüber, wer ist im Finale. Es wird ganz groß aufgehangen und dann geht es darum, eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen und eben nicht ein Finale irgendwo auf der Welt für irgendein, in Anführungszeichen, und bitte nimm es mir nicht übel, ein unbedeutendes Turnier. Denn das ist es für die Gesellschaft. Ansonsten, wenn du damals oder Laura und Kira heute spielen, ist es für viele Menschen leider unbedeutsam, weil es sie nicht so groß interessiert.
Wie viel Wasser wird da auch in den Wein gegossen? Deshalb, weil das so eine lange Strecke ist, in der übertragen wird. Also damit will ich sagen, es gibt Sportereignisse, die gehen los mit Vorberichterstattung, Spiel, Nachberichterstattung. Und bei Olympischen Spielen ist es ja fast schon so ähnlich wie beim Biathlon oder bei einer Triathlon-Übertragung. Da kannst du gar nicht mehr richtig differenzieren. Schalten die Leute jetzt wegen der Schwimmveranstaltung, wegen der Radfahrveranstaltung oder wegen der Laufveranstaltung am Ende ein, will heißen, schalten die Leute jetzt wirklich gezielt wegen Beachvolleyball ein oder weil der Fernseher eigentlich gerade noch läuft, jetzt zum Beispiel bei den Olympischen Spielen?
Nee, ich glaube, bei den Olympischen Spielen, jetzt gerade bei Laura und Kira, morgens um die Uhrzeit war das schon explizit deswegen, weil so viele Menschen stehen morgens nicht auf, um mal zu schauen, was dort läuft. Ja, da wird das schon hochgetrieben, aber insgesamt ist bei den Olympischen Spielen das Thema, ganz oft ist es so, dass die Highlights des Tages die beste Quote haben, weil die Deutschen interessieren sich einfach dafür, wie haben unsere Sportler abgeschnitten und dann bleibst du einfach auch dran hängen. Ja, und wenn das Programm auch gut gestaltet ist und man irgendwie von einem deutschen Athleten zu einer deutschen Mannschaft wieder zum deutschen Athleten schaltet, wo es um Entscheidungen geht, dann schaffst du damit natürlich hohe Zuschauerzahlen.
Jetzt hat sich ja der Weg verändert, also im wahrsten Sinne des Wortes, der Ausspielweg hat sich verändert, während das früher zwei Wege waren oder vielleicht zweieinhalb. Es gab das Fernsehsignal, es gab das Radiosignal und es gab die Printjournalisten, die auf der Tribüne saßen, die das dann aufgeschrieben haben und am nächsten Tag an die Zeitung, an die Agenturen weitergegeben haben. Jetzt ist es heute unfassbar divers. Es gibt unfassbar viele Anstalten, Rechteinhaber, die unterschiedlichste Ausspielwege zeigen, wie zum Beispiel dann noch Social-Media-Signale, Zusammenfassung, Live-Übertragung, Twitch haben wir angesprochen, Streaming-Dienste, wir haben YouTube angesprochen, aber auch die Rechteinhaber, wie zum Beispiel Eurosport, wenn wir jetzt bei Olympischen Spielen bleiben wollen, und dann natürlich ARD und ZDF zeigen das dann auch nochmal weiter im Streaming. Und unterm Strich geht es ja um die Quote. Warum? Bei den Öffentlich-Rechtlichen geht es um die Quote und um die Reichweite, um eine gewisse Legitimation zu haben, dass wir das jetzt zeigen für die Rundfunkgebühren. Und für alle anderen geht es natürlich darum, für die Werbetreibenden, also für die kommerziellen Sender, Zuschauer zu generieren, eine potenzielle Zielgruppe zu generieren, für die man Werbung schalten kann. Wie schwierig ist es geworden, diese Zielgruppe greifbar zu machen für die Werbetreibenden?
Naja, also auf der einen Seite ist es natürlich ein Stück weit sogar einfacher geworden, die Zielgruppe anzusprechen, weil ich sie heute viel besser fassen kann. Ne? Über die neuen Wege, digitale Medien, weiß ich natürlich viel besser, wer dort vor dem Endgerät sitzt, als ich das früher wusste, und kann dementsprechend zielgerichteter Werbung ausspielen. Aber du hast natürlich recht, es gibt halt viel mehr Wege heute. Also die Olympischen Spiele, um darauf zurückzukommen, ja, sind bei ARD und ZDF, sind bei Eurosport. Oder man müsste es andersrum sagen, mittlerweile sind bei Eurosport und bei ARD und ZDF, denn so rum läuft das Vertragsverhältnis. Das sind die beiden großen Player, ARD und ZDF natürlich immer noch mit der riesen Reichweite, aber natürlich werden die ganzen digitalen Kanäle heute genutzt. Das heißt, früher habe ich von den Olympischen Spielen irgendwie auf einem Sender etwas gezeigt und bin von A nach B gesprungen und heute zeige ich alles, was parallel läuft, im Stream natürlich on top. Und Eurosport macht das ja extrem gut auch und hat es in der Vergangenheit extrem gut gemacht. Also die Möglichkeiten sind viel vielfältiger. Und auf die Werbung jetzt zurückzukommen, ich meine, da gibt es bei so großen Events wie den Olympischen Spielen, da gehen natürlich die großen Player drauf, die jetzt nicht nur die Zielgruppe männlich 25 bis 35 ansprechen wollen, sondern da willst du die breite Masse ansprechen. Ja.
Aber wenn ich jetzt tatsächlich nochmal bei der Einschaltquote bleibe, dann finde ich, es kommt ja relativ schnell, kommen diese drei Buchstaben GFK. Das heißt, es gibt, verbessere mich, 1000 Menschen oder 1000 Haushalte in Deutschland.
Soll ich dich jetzt schon verbessern oder später?
Ist falsch.
Ja.
Wie viel sind es? 5000.
Es sind genau 5000 Boxen, also ungefähr 5000 okay. Boxen. Ich weiß gar nicht, ob es viele Menschen gibt, die tatsächlich wissen, wie viele es sind, aber rund 5000 Boxen.
Genau, aber es gibt ja unter Journalisten, spricht man davon, kennst du einen? Ich habe noch nie jemanden gesehen oder gehört, dass jemand diese Box hat. Also es ist natürlich klar, wenn wir von wie viel Haushalten, die Fernsehanschluss haben in Deutschland, sprechen wir?
Du sagst es mal ungefähr eine Zahl. 33 Millionen,
33 Millionen.
34 sein, ich weiß
nicht. Wenn dann 5000 Boxen verteilt sind in unserer Republik, dann muss man das auch nicht kennen. Ja? Also, okay, ich habe gelernt, es sind 5000 Boxen, nicht 1000. Ja? Und da fängt es ja dann an, dass man oftmals denkt, wie können die denn tatsächlich einen repräsentativen Wert schaffen, um am Ende eine Einschaltquote, aber auch die Sehbeteiligung dann ja auszudrücken. Wie würdest du das einschätzen? Ist das ein genaues Tracking-Verfahren?
Naja, letztlich ist das eine Diskussion, die es seit Jahren gibt, ja, und die auch immer wieder aufploppt. Aber am Ende des Tages ist es für mich so, es ist die Zahl, die heute akzeptiert wird. Und ich glaube auch, dass sie sehr, sehr nah dran ist, denn
sie wird diese auch extern getrackt?
Ganz ja? genau, also neutral ja, soll sie getrackt werden. Und,
aber ist sie wirklich noch nah dran? Weil ist es wirklich noch zeitgemäß, nur das TV-Signal zu messen?
Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Wenn wir jetzt von der TV-Quote sprechen, sicherlich. Ja, aber die Frage ist, ob man denn nicht heute wirklich alle Zahlen zusammen addieren muss. Das macht man ja zum Teil sogar auch schon. Aber es würde natürlich einen viel besseren Überblick geben, wenn wir wirklich alles messen würden, und zwar neutral, um wirklich zu wissen, was haben denn die 80, 82, 85 Millionen an einem Sonntag so konsumiert. Und da gehört jetzt dazu, dass der eine 3 Stunden auf YouTube war und der andere 4 Stunden bei Netflix und einer war vermutlich 6 Stunden bei Sport Deutschland TV. Und das müsste man schon irgendwie genauer tracken können. Sicherlich, die Möglichkeiten gibt es auch, aber es hat noch nicht den Weg heute gefunden, dass das wirklich alles zusammengefasst wird als am Ende dann des Tages eine Zahl. Ja,
ja, weil wir wollen es ja mal mit dem klassischen linearen TV mal beginnen. Deshalb nochmal die Frage, Einschaltquote, wenn ich jetzt einer von diesen Millionen bin, die zum Beispiel ein Beachvolleyballspiel bei Olympischen Spielen schauen. Das heißt, was sagt das über diese Person aus? Schaut der dann tatsächlich von Anfang bis Ende? Ich frage deshalb, weil es ja am Ende dann auch immer das Interesse der Werbewirtschaft dahinter steht, was ich mit dieser einen Person denn dann auch machen kann. Wie kann ich ihn bespielen? Was kann ich von ihm für welche Daten nehmen? Klar, ich kann mir vorstellen, da steht so ein Kasten dann neben meinem Receiver, der trackt das dann, wann wird das Fernsehgerät oder der Receiver eingeschaltet. Trackt der dann auch, wie lange ich das schaue? Oder wenn ich einer dieser mehreren Millionen werden will, wie lange muss ich dann tatsächlich dieses Programm dann genau geschaut haben? Weißt du das?
Also du beziehst das jetzt auf die 5000 Boxen, ja, genau. Im Verhältnis. Genau, also bei denen läuft das so, die haben eine Fernbedienung und wenn die das Programm A einschalten, dann wird das gemessen und zwar sekundengenau. Und diese Daten werden übermittelt. Und es ist sogar so weit, dass die festlegen müssen, wer sitzt gerade vorm Fernseher. Sitzt der Papa gerade da, die Mama gerade da, sitzen wir zu dritt gerade da, etc. Und so wird das hochgerechnet, denn diese 5000 Boxen repräsentieren ja letztlich die gesamtdeutschen Haushalte. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Thema Bundestagswahl, wenn es werden 1000 Menschen befragt und wir kommen auf ziemlich genau das Ergebnis, was am Ende rauskommt, weil es halt demografisch so ausgewählt ist, dass es die Gesellschaft widerspiegelt. Ja.
Ja.
Also es wird sekundengenau gemessen. Man kann auch tatsächlich anhand dieser Kurven einer Sendung genau sehen, wann Zuschauer eingeschaltet, zugeschaltet und weggeschaltet haben.
Das kenne ich. Wenn ich zum Beispiel bei den Sendungen teilnehme, dann da haben wir
auch. Ist immer so ein Dip immer, genau. Ne? So die Kurve nach
unten. Ja. Aber es wird dir jetzt zum Beispiel nicht gesagt, Beachvolleyball-Finale bei Olympia hat eine Einschaltquote von 8, noch was Millionen. Das heißt ja nicht, ist das ein Durchschnittswert?
Es gibt beides. Es gibt einmal die Nettoreichweite und es gibt einmal die Sehbeteiligung. Ja? Und wir haben
aber das, was immer in den Medien genannt wird, ist welcher Wert?
Das kommt drauf an, wer der Absender ist. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt TV-Senderchef bin, von einem kleineren Sender im meisten Fall ist es sogar so, kommuniziere ich natürlich gerne die Nettoreichweite, ja, und sage, wir hatten, keine Ahnung, 1,5 Millionen Zuschauer. Das waren zwar im Schnitt nur 600.000, in Anführungszeichen, aber es waren netto 1,5 Millionen, also kommuniziere ich diese Zahl. Das kommt immer darauf an, da muss man sehr genau hinschauen, um diese Zahlen auch wirklich verstehen zu können und auch einordnen zu können.
Aber sind denn die Werbetreibenden so, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, sind die so naiv, dass sie das nicht hinterfragen? Weil für die ist es doch ein gravierender Unterschied, ob ich jetzt eine Nettoreichweite von 600.000 oder 1,5 Millionen habe. Das ist ja mehr als das Doppelte.
Absolut. Die Werbetreibenden an sich übrigens verlassen sich auf ihre Mediaagenturen, die sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Mhm. Also das ist schon so. Aber die allgemeine Kommunikation, die draußen stattfindet, die macht man in zweiter Instanz dann auch für die Werbetreibenden. Aber natürlich freut sich ein TV-Sender, der irgendwelche Rechte akquiriert hat, wenn er am Ende sagen kann, wow, ich hatte die Reichweite. Da muss man halt genau hinschauen.
Da sind wir übrigens, das kann ich einmal ganz kurz einbauen, mal so ein kleiner Fakt, da haben wir schon drüber gesprochen, auf der deutschen Tour bei Zahlen, die sich mehr als verdoppelt haben, also im vergangenen Jahr 2019 war es eine TV-Reichweite von 11 Millionen, die hat sich verbessert auf 28 Millionen. Bei Sport 1, die ja, also Sport 1 hat ja unter anderem die deutsche Tour sehr intensiv begleitet. Julius, du warst als Moderator und Experte mit am Start. Dazu gab es aber eben auch noch Ausspielwege über die Öffentlich-Rechtlichen, über ARD und ZDF oder auch Sportreportagen und RTL und so weiter und so fort. Das also hat dann insgesamt diese Reichweite von 28 Millionen erzeugt. Was kann man sich jetzt dafür kaufen? Also, was sagt das jetzt aus?
Also ich glaube, dass die Zahl 28 Millionen, ich kann jetzt natürlich nicht, kenne die jetzt im Detail nicht, wo die herkommt, das wird auch eine Nettoreichweite sein. Natürlich kommt ein großer Teil bestimmt daher, dass, ich weiß nicht, lief es in der Sportreportage oder vielleicht mal in der Sportschau etc., da erreicht man ja relativ schnell gerne mal 4 oder 5 Millionen Menschen mit einem Beitrag von 3 Minuten. Da muss man sich immer die Frage stellen, ist das eigentlich viel wertvoller als Beispiel oder als jede Woche auf Sport 1, keine Ahnung, 200.000 zu erreichen? Nur mal um eine Zahl zu nennen, ja. Ich glaube, insgesamt ist es aber ein positives Signal für Werbetreibende in der Zukunft, denn, also für die Sportart, denn Beachvolleyball mit 28 Millionen Nettoreichweite ist natürlich interessanter als mit 11 Millionen. Und wenn ich 28 Millionen Netto-Kontakte habe, die den Center Court gesehen haben mit der Bande hinten, wo ein Logo drauf ist, ist das wiederum auch eine Rechtfertigung für den Werbepartner natürlich zu sagen, okay, wie viel Geld habe ich ausgegeben, wie viel ist das denn umgerechnet tatsächlich auch wert gewesen? Das wiederum kommt dann auf die Mediazahl zurück.
Mhm, das habe ich verstanden.
Kannst du uns mal, weil du ja auch Partner der deutschen Serie bist, ungefähr einen Überblick geben, was bei euch für Reichweiten erzielt wurden mit Beachvolleyball, also mit der German Beach Tour und was ihr auch für Möglichkeiten habt, das zu tracken, also ab letztendlich mal, wie kann ich euch empfangen in dem Sinne, ja, ich weiß, dass ihr eine App habt und ich weiß, ich kann über die Webseite reingehen. Das heißt, ich habe ja letztendlich schon mal von mir einen relativ hohen Impuls, es zu sehen. Ich muss wissen, es läuft auf Sportdeutschland TV, ihr seid Partner, das bewirbt natürlich auch die German Beach Tour. In der Beachvolleyball-Szene weiß man recht schnell genau, wo was läuft, wenn man Fan eines Teams oder der Sportart ist. Das heißt, das ist ja letztendlich schon mal etwas anderes, als bei euch auf die Webseite zu gehen. Da starte ich ja letztendlich auch dann die Suche nach meiner Sportart, richtig? Weil ihr natürlich nicht nur rein Beachvolleyball zeigt, sondern divers seid im Sportdeutschland.
Genau. Also früher war es zum Beispiel immer so, wenn du von Fernsehsendern eine Beschreibung bekommen hast, ich glaube sogar heute haben es ganz viele noch in ihren Präsentationen drin, spricht man von einer technischen Reichweite. Das ist mal auch so ein Begriff, den eigentlich kein Mensch braucht, aber die technische Reichweite von keine Ahnung, Eurosport hat eine technische Reichweite von, weiß ich nicht, 20 Millionen Haushalten. Weiß nicht, wen das interessiert, weil uns interessiert, wie viele gucken. Sport Deutschland hat eine technische Reichweite von wie viele Milliarden Menschen haben wir auf der Welt? 7? Also das ist unsere technische Reichweite, weil jeder kann es empfangen tatsächlich. Das spielt aber eigentlich keine Rolle.
Also du meinst im Prinzip, wenn man in den Urlaub fahren möchte, interessiert dich nicht, wie viele Autos in Deutschland zugelassen sind, sondern wie viel Stau ist gerade auf dem Weg, den ich fahren will.
Auch ein guter Vergleich, ja.
Wobei ja da wiederum das Thema ist, kann ich im Ausland dann tatsächlich auch gewisse Sportrechte auf eurer Seite empfangen?
Gut, das ist natürlich die nächste Frage. Ja. Je nach Sportrecht ist es unterschiedlich. Bei der German Beach Tour war es jetzt so, dass man es tatsächlich auch im Ausland schauen konnte oder hätte schauen können. Das ist bei jedem Recht anders. Da ist auch jede Verhandlung anders. Kommt immer darauf an, wer der Rechteinhaber ist, wer die Agentur ist und wer vor allen Dingen in den anderen Ländern vielleicht Rechte gekauft hat und geschützt sein möchte. Aber um darauf zurückzukommen, bei uns ist es natürlich so, du musst dich aktiv dafür entscheiden, auf unsere Website zu gehen. Ganz klar. Also das ist halt, es ist so, dass es gibt nur sehr, sehr wenige Websites, auf die man geht, um einfach mal Informationen einzuholen. Bild.de gehört sicherlich dazu. Da gehst du irgendwie, wenn du Bildnutzer bist, montags morgens drauf und guckst, was sind die News, ohne ein bestimmtes Ziel, sondern einfach mal die News. Sportdeutschland.tv rufst du aber nicht einfach mal so auf, um zu gucken, was war denn so los am Wochenende. Das ist nicht unser Zuschauer, sondern unser Zuschauer ist der, der sagt, ich möchte gerne jetzt die Beachtour sehen und ich weiß, dass die dort läuft. Oder ich bekomme auf meinen Social-Kanälen irgendwo angezeigt, heute läuft das auf Sportdeutschland.tv. Das heißt, das ist schon ein sehr aktiver Nutzer. Der entscheidet sich wirklich sehr bewusst, zu uns zu kommen. Und im nächsten Schritt.
Also auf der Seite ist es aber ja dann für mich jetzt, nur um es einzuordnen, ist es ein Stück weit vergleichbar mit Portalen wie Twitch und auch Sport1.de, oder? Also da gehe ich jetzt auch nicht tagtäglich drauf, wobei Sport1 schon natürlich auch eine große Sportplattform bietet. Da kann ich auch sehen, ob Kevin Trapp jetzt gerade mit seiner wunderschönen Freundin neue Urlaubsfotos geschossen hat, was ja auch eine Idee dieser Seite ist. Ne?
Absolut.
Also viel Traffic zu generieren und auch für andere Dinge interessant zu sein.
Der News-Charakter ist da natürlich ein ganz anderer. Ne?
Und das ist wiederum auch eine total spannende Frage. Jetzt, finde ich, nähern wir uns auch schon der Sache. Und zwar die Freundin von Kevin Trapp, genau, da nähern wir uns jetzt der ganz entscheidenden Frage. Nein, und zwar ist es für mich interessant, bei Twitch ist es jetzt ja so, da hast du ein Portal, sage ich jetzt mal. Also du hast da eine Ziel-Homepage, so möchte ich es mal sagen, die ohnehin ja schon unfassbar hoch frequentiert ist, unfassbar hoch angesteuert wird, im Vergleich jetzt vielleicht ja auch noch zu sportdeutschland.tv. Vielleicht vergleichbar mit YouTube oder vielleicht auch hohen News-Plattformen wie, ich sag mal, jetzt tagesschau.de oder von mir ist auch Bild.de. Inwiefern beeinflusst das die Quantität der Reichweite und inwiefern ist da die Qualität auch noch herauszulesen? Ich will es ganz einfach sagen. Also wenn du ohnehin ganz viel auf tagesschau.de gehst und da etwas läuft, ist das denn wirklich die Reichweite, die du erzeugst? Oder weiß man nicht genau, wie viele Leute auch wirklich bewusst über diesen Weg Beachvolleyball eingeschaltet haben?
Gut, also de facto ist es so, dass Twitch mit uns nicht vergleichbar ist. Sie sind natürlich um ein, weiß nicht wie vielfaches größer als wir, eine Riesenplattform. Ja?
Ja, du kannst es ja auch sagen. Also wir haben uns ja auch natürlich damit auseinandergesetzt. Ist ja eine Tochter oder ein Arm der Krake Amazon.
Genau.
Ja? Amazon. Ja. Und haben dadurch ja einfach eine unfassbar große Power. Genauso wie man es bei YouTube eben weiß, dass Google dahinter steckt und dass das natürlich nicht vergleichbar ist mit Sport Deutschland, auch nicht mit Sport 1, die dann sicherlich im großen Konglomerat mit der ProSiebenSat.1 Media,
wir als Sport Deutschland TV.
Nein, ja, die Sport 1 ist doch auch letztendlich ein in eurem.
Jetzt wird es ganz gefährlich bei Julius Brink. Nein, aber wo sind Sie eingeordnet? Sie sind doch, Konstantin.
Okay. Ist es nicht eine Tochter von euch?
Nee.
Okay, gut.
Dann okay.
Lassen wir das, ja. Aber einfach um die Vergleichbarkeit irgendwo darzustellen, kannst du natürlich Google mit Amazon schon irgendwo in der globalen Welt vergleichen. Wenn du dann auf Sportdeutschland kommst, schon mal nicht. Ja?
Also absolut, absolut. Und ich meine, Twitch ist eine Riesenplattform, bekannt geworden. Und das Kerngeschäft von Twitch ist die Gaming-Szene.
Gaming,
damit sind sie groß geworden. Und es ist eine Top-Plattform. Und natürlich haben die eine enorme Reichweite. Und auf das, was du jetzt gerade eben anspielst, auf das Potenzial vermutlich. Ne? Also ich gehe jetzt auf Twitch und da sind jetzt, ich mache mal auch da, ohne die Zahl genau zu kennen, da sind jetzt 10 Millionen Menschen unterwegs. Ist die Wahrscheinlichkeit doch, dass ich dort mehr Zuschauer erreiche, vielleicht größer, als wenn ich zu Sportdeutschland.tv gehe, wo dann vielleicht nur 500.000 Menschen unterwegs sind. In der Theorie ja, aber kommt es nicht auch am Ende auch darauf an, wo wird denn der Content platziert? Denn ich meine, nur auf die Seite zu kommen, wo jetzt aber gerade irgendwie 3000 Livestreams parallel laufen. Da ist es aber dann auch immer noch schwierig gefunden zu werden. Und da stellt sich einfach die Frage der Platzierung. Das kann natürlich helfen. Da ist auch wieder der Vergleich zum Fernsehen. Wenn von den 30 Millionen Haushalten am Sonntagabend irgendwie 10 Millionen erstmal die 1 drücken, um den Fernseher anzumachen, sind 10 Millionen erstmal an der ARD vorbeigelaufen und vielleicht bleiben sie beim Tatort hängen oder was auch immer. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist schon da, aber das Angebot auf den Plattformen ist natürlich überall riesig. Also bei uns ist es auch riesig, kein Vergleich zu Twitch, aber immerhin so groß. Teilweise haben wir an einem Sonntag 200 Livestreams. Das heißt, wenn du jetzt auf die Seite kommst, musst du trotzdem schauen, wo dein Stream ist. Und da bist du ja schon sehr, sehr fokussiert unterwegs. Und jetzt ist natürlich die Möglichkeit, dass du wie eine Art Schaufenster auf der Startseite sagst, hier präsentiere ich jetzt mal das und das ganz explizit. Und im besten Falle kommt der Nutzer auf die Plattform und es läuft auch gleich los, was mir dort angeboten wird. Und dann ist die Möglichkeit sicherlich da, eine größere Reichweite zu erzielen. Aber die Frage ist natürlich, wie lange bleibt derjenige dran und habe ich auch die Zielgruppe erreicht, die ich brauche für mein Format? Ja.
Kannst du sagen, inwiefern sich das Konsumverhalten verändert hat? Also dahingehend, ob die Leute so wie früher sich vor den Fernseher setzen und gemütlich ein Spiel schauen oder eine Sportveranstaltung konsumieren oder ob es inzwischen einfach nur noch so ein Nebenbei-Medium geworden ist, dass man sowieso eigentlich am Handy zugange ist. Stichwort Second Screening. Wie ist das gerade beim Nutzungsverhalten im Internet?
Also wir versuchen ja alle, dass wir den Second Screen zum First Screen machen. Das ist ja unser Ziel, weil es für uns natürlich wichtig ist, explizit jetzt bei uns und eigentlich bei allen Streaming-Angeboten geht es ja darum, dass du den Nutzer wirklich für dich gewinnst und zwar zu 100% mit der Aufmerksamkeit. Du willst Engagement steigern, du willst, dass derjenige am besten mitmacht. Deswegen sind Sachen wie Kommentarfunktionen, Chatten etc., die halten die Leute dran und das bringt natürlich gute Sehdauer. Das ist übrigens ein ganz, ganz gutes Thema, auf das wir bestimmt gleich kommen. Die Sehdauer, ja, wie lange guckt ein Zuschauer eigentlich, weil das ist zum Beispiel das, was wir messen, was für uns die Wertigkeit eines Zuschauers ausmacht. Also
kann ich das messen? Also wenn du jetzt bei Sportdeutschland.tv wirklich, also ich drücke auf Play und wenn ich wieder auf Stopp drücke oder auf Pause drücke, ganz dann genau. Kannst du das messen.
Ganz genau. Wir messen, das ist die Zahl bei uns, die wertvollste ist. Ne? Wenn ich jetzt nehmen wir das Beispiel Beachvolleyball. Ja? Ich weiß, dass wir in der vergangenen Saison mit der Beachvolleyball-Tour knapp 300.000 Zuschauer erreicht haben. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist ja ein Witz, 300.000 ist ja gar nichts mit der Tour, weil andere schaffen ja Millionen. Wir haben es ja eben gehört, 28 Millionen Kontakte gab es, wir hatten 300.000. So, und diese 300.000 Zuschauer, die wir erreicht haben, haben aber über 12 Millionen Sehminuten ausgemacht. Jetzt kann ich mir umbringen, okay, 300.000, die haben jetzt scheinbar nicht alle eine Minute geguckt, sondern die waren wirklich interessiert an dem Thema. Und das
heißt, ich rechne dann 12 Millionen durch 300.000.
Zum Beispiel, dann hast du eine durchschnittliche Zahl. Könnten wir gleich mal machen, vielleicht in der Pause. Julius, du parallel, während wir quatschen.
Ich? Nicht im Kopf. Hol doch mal dein Handy.
Ich war doch gerade schon bei den Firmen im Imperien komplett deplatziert. wobei ihr gerade ja auch letztendlich einen kleinen Denkfehler hattet, weil deine Zahl, Björn, die fließt ja in die Zahl der Gesamtkontakte ja ein. Sportdeutschland war ja Partner und die Zahl, die Fabi gerade genannt hat, das war ja die Gesamtzahl letztendlich.
Genau, sagte ich ja. Also wir haben 28 Millionen Kontakte gehabt und im Verhältnis haben wir halt nur 300.000 geliefert. Das war jetzt meine Zahl, ja. Jetzt hatten wir aber, du hast es gerade ausgerechnet und hochgehalten, wir reden von
40 Minuten.
So, das ist der Durchschnitt.
Das ist ganz schön viel, oder?
40 Minuten lang. Da muss man
fast ausgehen, dass er wirklich das Spiel von Anfang bis Ende
spielt. Genau. So, und jetzt müsst ihr natürlich sehen, es gibt auch immer mal Leute dabei. Wir haben, ich habe es jetzt nicht im Detail für Beachvolleyball. Insgesamt liegen wir bei über 50% Nutzung mobile. Je nach Event sind es 70%, andere Events haben 40%, da im Schnitt das.
Das heißt, ihr knackt das nochmal auf. Es gibt
natürlich
Nutzung mobile
und Desktop. Ja. Desktop. Mhm. So, und jetzt, wenn du mit dem Telefon in der Bahn unterwegs bist und guckst Beachvolleyball, guckst du keine 40 Minuten.
Ja.
Also wirst du Zuschauer dabei haben, die gucken sich das anderthalb Stunden an und andere gucken es halt 10 Minuten.
Oder wie würde denn ein Zuschauer dann bewertet werden, wenn er seinen Mobile nutzt und es letztendlich an die Wand wirft über einen Beamer oder einen
Stream? Genau, als Mobile-Nutzer für uns erstmal. Okay. Ne? Ja, genau. Aber um die 40 Minuten, das ist übrigens eine fast eine Standardzahl bei uns auf der Plattform. Also wir haben eine durchschnittliche Verweildauer in Streams von 43 Minuten bei Live. Insgesamt auf die Plattform gesehen, glaube ich, von 26 Minuten. Das ist der Durchschnitt. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit sowas schon mal beschäftigt habt in der Vergangenheit. Das sind schon
diese.
Nee, ich will einfach, um damit ihr es einordnen könnt, das sind schon wirklich gute Zahlen. Aber der Fakt ist halt hier, das, was ich vorhin sagte, wer zu Sportdeutschland TV kommt, der macht das natürlich sehr aktiv, bewusst. Der will dort etwas schauen. Der stolpert dann nicht vorbei und guckt mal kurz rein.
Klar, ich gehe auch nicht bei euch auf die Seite und schaue mir durch Zufall rhythmische Sportgymnastik an.
Genau. Ja, könnte jetzt bei dir sein, aber grundsätzlich.
Vielen Dank.
Nee, richtig, genau.
Vorbereitung auf die Olympischen Spiele ist doch ganz klar. Was dann immer wieder interessant ist, sind diese ja, wirklich beeindruckenden Zahlen, die oftmals auch über Twitch dann generiert werden. Gehen wir mal aus dem Beachvolleyball raus. Vor, glaube ich, letztes Wochenende gab es die Demaskiert-Liga im Fechten. Ich muss jetzt sagen, ja, ich kenne Britta Heidemann und ich kenne auch Max Hartung und klar, man verfolgt die im olympischen Sinne, aber ich würde jetzt nie im Leben mir ein Fechtevent anschauen. So. Weil ich.
Wobei das ja.
Mal keinen Bezug. Das ist jetzt mein ganz
persönlich. Wollte ich gerade sagen, wobei das natürlich jetzt sehr persönlich ist.
Ja, ich bin so ein typischer Olympiagucker. Bei Olympia schaue ich mir das an.
Und aber
bin
ich
voll für die.
Ich glaube, was du damit sagen willst, ist, dass es jetzt normalerweise kein Event ist, bei dem man damit rechnet, dass das so eine hohe Reichweite hat. Ne?
Genau. Darauf komm ich gleich. Und da hat es mich dann wirklich umgehauen. Ich kenne ja die Idee dahinter. Ich weiß, dass es neu präsentiert wird, dass es über eine ganz andere Art und Weise angegangen wird. Und ich will das auch überhaupt nicht in die Ecke stellen.
Es überhaupt geht ja nicht. Wir wollen es ja erklären.
Fechten. Ja. Und letztendlich ja dann auch, wie viele Interessenten gibt es in Deutschland, die sich für Fechten interessieren. Klar kann man dann auch die Tricks machen, wie es auch im TV gemacht wird, dass man einen großen Moderator holt, was weiß ich.
Julius Brink zum Beispiel oder Thomas Gottschalk.
Ja, wenn Thomas Gottschalk jetzt da wäre oder nimm jetzt jemanden, den jetzt nicht Thomas Gottschalk heißt, sondern der
letztendlich Joko.
Joko oder noch Klar. jünger. Kannst du diverseste nehmen, da reinsetzen, die halt eine Strahlkraft und Zugkraft mitbringen. Aber Twitch generierte dort ja auch wieder großartige Zahlen. Mhm. Die wir beide im Newsletter zugeschickt bekommen haben.
Die wir beide im Newsletter
zugeschickt bekommen. Wo man dann halt denkt, okay, aber was bedeutet das dann letztendlich?
Genau, also was sagt das aus, um es vielleicht wieder einmal ganz kurz runterzubrechen, was sagt das aus, dass die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball, die im NDR übertragen werden, im NDR-Fernsehen, in den sogenannten Dritten, 100.000 haben, aber bei Twitch wird die demaskierte Liga auf so und so viele 100.000 oder teilweise, weiß nicht, wie viel waren das jetzt genau? Auf jeden Fall auf ein Vielfaches. Wie erklärt sich das?
Also da gehen wir wieder zurück zur TV-Quote. Ne? 100.000 im Dritten ist die durchschnittliche Anzahl der Nutzer, die das über die gesamte Strecke geschaut haben. Damit fangen wir mal an. Und Julius, du möchtest dazwischen grätschen?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte dich überhaupt nicht unterbrechen. Ich sagte nur, Zitat von Max Hartung, wir haben unser Turnier auf Twitch gestreamt und weit mehr als 200.000 Menschen erreicht. Das freut mich ehrlich gesagt mehr als mein Sieg. Das glaube ich ihm auch, weil er ist ja auch Initiator der ganzen Idee gewesen. Nur wo ich halt denke, 200.000 Menschen erreicht. Ne? Also das ist jetzt nicht, haben eingeschaltet, haben das aufgerufen. Wie würdest du das einordnen?
Also erstmal grundsätzlich, ich habe mir natürlich ein bisschen was davon angeschaut, weil mich das persönlich interessiert, wie so die Entwicklung ist. Und ich finde, dass es ein gutes Format ist, dass man es echt gut gemacht hat. Ich finde sowieso, dass gerade in der Zeit, die wir heute haben, da einige gute Formate entstanden sind, die einfach dafür sprechen, dass Kreativität im Markt gibt und dass auch von Sportlern viel angetrieben wird. Ich finde auch den Ansatz, das mit Twitch zu machen, genauso wie bei der Beach-Tour oder die Idee dahinter tatsächlich auch gut.
Beach-Liga.
Die Beach-Liga war der erste Schritt und dann die Beach-Tour, genau. Und um die Zahlen einzuordnen, ist es natürlich so, dass, was ich vorhin sagte, beim NDR sind es die 100.000 im Schnitt. Das heißt, die Nettoreichweite kenne ich dort gar nicht. Nettoreichweite können auch 500.000 gewesen sein bei so einer Sendung. Und wie die Zahl jetzt bei Twitch zustande kommt, das ist die gleiche Frage, wie die Zahlen bei Facebook oder bei Instagram zustande kommen. Das weiß ich nicht. Da wird natürlich gemessen und da wird auch was kommuniziert.
Wer misst das? Der Sender selbst oder dieses Unternehmen?
Die Plattform selbst. Ja, soweit mir bekannt ist, eine Plattform wie Twitch jetzt nicht IVW und Argov gemessen, so wie wir es zum Beispiel sind. Also
Kannst du die beiden kurz erklären?
IVW und Argov sind die offiziellen, also IVW und Argov messen tatsächlich die Online-Reichweiten. Ja, und zwar aller angemeldeten Plattformen, die auch vermarktet werden. Also Bild.de, Sport 1, wir alle, Sport Deutschland TV, wir sind bei Argov und IVW, werden dort gemessen, offiziell ausgewertet. Das ist die Grundlage einer Mediaagentur zu bewerten, was sie dort an Media Spendings auch auf so eine Plattform geben möchte und auf der anderen Seite auch für eine Agentur, die so eine Plattform vermarktet, tausender Kontaktpreise. Also wie wertig ist diese Plattform? Weil hier gibt es eine neutrale Messstelle, die sagt, wie beim Fernsehen GfK, die sagt, auf dieser Plattform waren in dem Monat so und so viele Menschen, Unique User, so und so viele Page-Impressions, Seitenaufrufe etc. Das wird neutral gemessen. Das heißt, ich könnte jetzt niemals hingehen und sagen, Sport Deutschland TV hatte gestern 5 Millionen Zuschauer, weil am Ende des Monats gibt es eine offizielle Zahl, wie viele Menschen eigentlich bei mir auf der Plattform waren. Das würde nicht miteinander übereinkommen. Twitch, YouTube etc., die werden dort nicht gemessen. Das heißt aber jetzt auch gar nichts. Ich bin davon überzeugt, das sind Riesenplattformen, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Und die haben auch eine Riesenreichweite.
Genau, das sind aber auch dieselben großen Plattformen, bei denen man, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, mal eben vielleicht 15.000 oder 20.000 oder 50.000 Follower bei Instagram oder bei Facebook mir erkaufen könnte durch Fake-Profile. Also die Möglichkeiten gibt es. Warum mache ich das? Weil ich dann den potenziellen Werbetreibenden suggerieren kann. Ich habe einen großen Account, über den man Werbung schalten kann. Man kann bei mir Werbung buchen. Ich bin ein großes Profil und ich trage das raus. Aber rein greifbar, rein reell, ist diese Reichweite, die ich vorgebe, ja in Wirklichkeit nicht.
Na, man muss die Reichweite natürlich nochmal runterbrechen und da wird es dann interessant. Da kommen wir wieder zum Thema Sehdauer.
Was ich nochmal ganz kurz fragen will, kann man die Vermutung äußern, dass es ein Interesse gibt, diese Zahlen zu schönen?
Oh, es gibt viele Interessen heute, Zahlen zu schönen. Es gibt Influencer, die ihre Zahlen schönen etc. Aber man muss auch offen sagen, dass sobald die Werbeindustrie draufspringt, wird da schon sehr genau hingeschaut. Und dann sieht man auch, welche Formate gut vermarktet sind zum Beispiel. Daran kann man es auch ein bisschen erkennen. Denn wenn du ein Format triffst, was immer wieder wahnsinnig gute Zahlen hat, aber von keiner großen Brand irgendwie mit unterstützt oder gesponsert wird, dann musst du dir schon die Frage stellen, warum ist das so? Und um auf die Zahlen zurückzukommen, ich glaube schon, dass man auf Plattformen wie Twitch oder auch YouTube, besonders Facebook und Instagram, wahnsinnig hohe Netto-Reichweiten erzielen kann. Aber was ist eine Netto-Reichweite? Ist eine Netto-Reichweite jemand, der 3 Sekunden lang geschaut hat, zum Beispiel? Mhm. Also wo fängt das an und wo hört das auf? Denn das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn du eine Plattform hast mit einer riesigen Reichweite und auf der Startseite ein Event, wo der Nutzer auf die Seite kommt, das Event läuft los und bis ich meinen Inhalt gefunden habe, die 3 Sekunden, werde ich gezählt. Ist das dann eine relevante Reichweite? Ist das dann qualitätsmäßig die Reichweite, die erzielt wurde, oder ist es einfach nur eine Netto-Reichweite, weil es mitgenommen wurde? Wir haben bei Sport Deutschland TV zum Beispiel das Thema, an einem Samstag oder Sonntag oder jetzt ab morgen, glaube ich, fängt die Handball-Europameisterschaft der Frauen an, die zeigen wir exklusiv bei uns. Da haben wir eine Menge Menschen auf der Plattform. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, morgen, wenn das deutsche Spiel läuft, parallel zeige ich noch einen anderen Stream und jeder, der auf die Startseite kommt, der kriegt das gleich zu sehen. Und dann sage ich am Ende, wow, jetzt hatte ich hier irgendwie beim Basketballspiel, was normalerweise bei mir 6.000 Zuschauer hat, 120.000 Zuschauer. Mhm. Aber die sind vorbeigehuscht und wollten eigentlich Handball gucken. Ist das dann super oder ist das dann nicht gut? Und das muss man, glaube ich, einordnen und darum geht's. Und die Zahlen der anderen Plattformen kann ich dahingehend nicht einordnen, da ich da keine Insights kenne. Aber ich sage mal so, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, denn wie gesagt, ich finde das Produkt gut und das Format gut. Aber es verwundert natürlich, dass so Zahlen aus dem Nichts kommen. Also beim Beachvolleyball, auch mit der Beachliga, mit den Zahlen etc. Wo kommen die denn alle her, die Beachvolleyball-Fans? Oder jetzt auch von dem beim Fechten. Ich habe mir das mal angeschaut, ich habe mir auch den Kanal mal angeschaut und finde zum Beispiel ein wenig seltsam, dass On-Demand-Videos plötzlich 600 Aufrufe haben zum gleichen Thema. Aber live waren es doch 200.000. Wo sind die denn alle hin, die Menschen? Also hat es dann wirklich on demand dann doch keinen mehr interessiert. Haben dann alle live geguckt und waren danach weg. Das sind so die Sachen, die ich mich schon frage bei dem Thema. Und wie gesagt, ich will hier nichts schlecht machen, aber ich finde, es wird natürlich gerne, und das kenne ich jetzt natürlich nicht erst von Twitch, das kenne ich auch von anderen Plattformen und anderen Anbietern, es werden natürlich gerne Zahlen nach außen kommuniziert, um Anreize zu schaffen, dass das der richtige Partner ist. Das kenne ich auch von unserer Konkurrenz aus der Vergangenheit immer wieder. Da kommen Partner auf mich zu, Verbände, und sagen, ja, der und der Partner verspricht mir aber, er hat 50.000 Aufrufe pro Spiel. Da frage ich mal, wie werden die denn gemessen, die 50.000 Aufrufe? Also ich mache das ganze Thema jetzt seit 12 Jahren und ich kann dir relativ genau vor einem Event sagen, wie viele Zuschauer wir haben werden.
Letztendlich ist es ja aber auch nichts Schlechtes, weil wir ja auf der Tour, klar, ich bin für Sport 1 dort unterwegs, aber wir haben dann mit Sport Deutschland TV und auch mit Twitch ja weitere Rechteinhaber. Das kennt man ja letztendlich auch von anderen großen Events. Bei den Olympischen Spielen ist ja nicht die ARD exklusiv dort, sondern es sind auch andere mit verschiedenen Rechtepaketen und Möglichkeiten dann ausgestattet. Und es zahlt ja dann letztendlich in die Gesamtreichweite ein, die wir ja auch vorhin dann mal erwähnt haben. Und du hast natürlich auf den Portalen ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Es ist ja klar, dass bei Sport 1 letztendlich eine andere, ja, sicherlich ein anderer Hintergrund. Ich würde sagen, bei euch ist es mit Sport 1 zusammen am schwierigsten, auch Beachvolleyball dann zu finden. Also die Frage ist ja auch, wo kann ich es dann hinbekommen? Wie viele Klicks muss ich machen? Letztendlich kannst du das auch bei Twitch dann, aber wenn es jetzt in dem Vergleich mal auf der Frontportalseite auch gefeatured ist, hättest du da natürlich gleich andere Zahlen. Aber am Ende muss es ja so aussehen, dass du eine möglichst große Reichweite auch über verschiedene Sender kreierst. Von daher ist es nicht schlecht. Ich finde es immer nur, und deshalb haben wir uns ja heute auch zusammengesetzt, wichtig, dass wir es, ordnen es ja mal ein bisschen ein, dass halt zum Beispiel 200.000, was sind das? Aufrufe. Ne? Also ich kenne es ja selber auf meinen Insights bei Instagram zum Beispiel, dass ich halt sehe, ich habe mit folgendem Video in meiner Story 7.000 Menschen erreicht. Aber wenn ich weiß, dass ich mit meinem Video, wo ich meinen Schnurrbart zeige, vielleicht in deiner Timeline durchgerutscht bin und das Video automatisch bei dir gestartet ist, dann bist du einer von diesen 7.000. Und
hast aber nicht gesehen, dass er in Wirklichkeit am Ende auch noch Geld von L'Oreal dafür bekommt.
Genau, oder dass ich sogar Anzeige drüber geschrieben habe.
Ja.
Das ist es, was ich ja
genau darum, würde. Das ist ja das, worüber wir genau sprechen, ja, dass du es wirklich einordnen kannst.
Und wobei ja auch die Zahlen bei Twitch, es war ja nicht so, dass es die ganze Zeit auf der Frontseite lief. Ne? Aber es hat mich natürlich auch umgehauen, wie auf einmal diese Werte zustande kommen. Es war ja auch mal einfach die Überlegung, ob man über neue Player, die auf dem Markt sind, halt auch einfach Menschen erreicht, die vorher nie was mit Beachvolleyball zu tun hatten. Jetzt mal in dem Sinne war Twitch auch für mich ein total neues Medium. Und ich fragte zu meinem Bruder, der ist 5 Jahre älter, also der ist jetzt wirklich ein Boomer, ja. Und er sagte, kennst du Twitch? Da sagte er, ja klar, da schaue ich immer Schach. Und ich sagte, wie, du jetzt? Das ist doch ein Gaming-Portal. Ja, Schach ist auch ein Spiel, hat er mir dann nochmal erklärt. Aber also es ist schon, ja, nicht, auch wenn wir vielleicht darüber sprechen, so, ja, das läuft so auf Twitch, es ist ein Riesenimperium.
Nein, ganz im Gegenteil, natürlich. Es ist relevant. Es sind diese ganzen großen Plattformen sind relevant und es wird immer relevanter. Das ist überhaupt keine Frage. Mir geht es ein bisschen darum, wenn ich sowas gefragt werde, dass ich versuche, das einzuordnen, um es vergleichbar zu machen. Denn ich erinnere mich dran, dass es gab in diesem Sommer einen anderen Podcast, den ich mir angehört habe, wo genau dieser Vergleich gezogen wurde. So ein Stück weit ins Lächerliche, so nach dem Motto Sport Deutschland, wer guckt das denn schon? Ja, das ist ja eh nicht so cool und hier haben wir ja irgendwie Hunderttausende und die haben ja nur ein paar. Das ist schon schwierig, weil es muss eingeordnet werden. Also nach außen zu kommunizieren, ich habe große Zahlen, ist auch für uns kein Problem. Natürlich haben auch wir teilweise große Zahlen und wir können auch Zahlen viel größer machen, wenn wir sie zum Beispiel, wie ich eben sagte, auf der Startseite loslaufen lassen oder wenn wir es über die Social-Kanäle zusätzlich spielen etc. pp. Aber um nochmal einen Vergleich zu machen, bedeutet eine große Plattform gleich eine andere Möglichkeit? Ja, zum einen, aber da haben wir einen Vergleich. Wir haben ja die letzten Jahre immer Beachvolleyball gezeigt auf RAN.de, wenn du dich erinnerst, bevor es jetzt die Sport1-Saison war. RAN.de, Pro7 Max dann das Finale und RAN.de und Sportdeutschland TV liefen immer parallel. RAN.de hat im Schnitt 3 Millionen Nutzer im Monat. Ist schon eine große Sportplattform. Wir haben im Schnitt 600.000, 700.000, in manchen Monaten 1 Million, aber im Schnitt sagen wir mal eher 600.000. Wir haben ungefähr das 10-fache an Zuschauern beim Beachvolleyball wie RAN.de. Bei jedem einzelnen Spiel gehabt. Das ist schon verwunderlich, ne? Obwohl es bei RAN.de auch geteasert wurde, etc. RAN.de hat überhaupt keine Zielgruppe dafür gehabt. Mhm. Sondern wir haben die natürlich über Jahre aufgebaut, etc. pp. RAN.de zeigt aber NFL und sprengt alles, was es gibt. Wenn ich morgen NFL zeigen würde, wird es keiner bei mir gucken. Mhm. Ist so. Also, es ist schon
gelernt ist.
Genau, es sind schon Communities, die sich aufbauen, aber Fakt ist, und das brauchen wir nicht kleinreden, Twitch, YouTube etc. sind Player am Markt, die man sicherlich ernst nehmen muss und die da auch einfach eine Möglichkeit haben. Aber am Ende des Tages hat auch da eine Startseite nur eine gewisse Größe. Und du kannst halt einfach nicht alles unterbringen. Am Ende bleibt es dann doch wieder so, dass die Hardcore-Zielgruppe oder die Zielgruppe, die sich daran gewöhnt, oder von mir aus auch eine Zielgruppe, die einem bestimmten Kanal folgt, weil sie den cool findet, dranbleibt. Und da muss dann am Ende das Produkt für sich entscheiden, ist das die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, etc. pp. Alles ist völlig legitim und völlig offen. Ja.
Wobei die unterschiedlichen Anbieter ja auch letztendlich unterschiedliche Signale aussenden. Also du siehst ja auf Twitch, hast die Kommentatoren oben im Screen drin. Das ist jetzt ja für einen klassischen TV-Zuschauer störend. Ne?
Na, ungewohnt, sagen wir mal so, ungewohnt. Ne? Ja,
genau. Also. Ja, du hast es schöner ausgedrückt, ja. Aber ungewohnt, da gebe ich dir recht. Das ist deutlich schöner ausgedrückt.
Kommt auch vielleicht ein bisschen darauf an, wer in dem Bild zu sehen ist.
Darauf kommt es auch an, aber das lassen wir jetzt mal. Letztendlich war es ja aber so, dass ihr in der Entwicklung irgendwann war es ja so, dass Twitch auf der deutschen Tour nicht mehr übertragen hat. Korrigiere mich, wenn es falsch dargestellt ist, aber es war ja so.
Genau.
Sport Deutschland hat dann ja, ihr habt ja, glaube ich, bei den deutschen Meisterschaften auch nochmal euer Engagement deutlich ausgebaut, habt dort auch mit Kommentatoren gearbeitet. War auch immer ein Thema, ja, ist ja letztendlich geklaut, ist ja wie bei Twitch.
Ja.
Was ich schon gut fand, war auch die Möglichkeit der User über einen Chat mit den Kommentatoren zu sprechen. Auch wenn ich jetzt das Handwerk anders gelernt habe, ist das ja natürlich auch eine andere Art und Weise der Darstellung und sollte ja auch Zugang finden. Von daher ist es ja auch wiederum schön, dass du verschiedene Rechteinhaber hast, die letztendlich dann auch für den Konsumenten unterschiedliche Dinge anbieten können. Ne? Also alle wollen Apfelkuchen, aber den kannst du auf verschiedene Art und Weise zubereiten und dann sind am Ende alle happy. Inwiefern ist das auch ein bisschen ein Treiber für euch, dass ihr da euch anpasst und neue Feature entwickelt? Weil ich kannte das bisher auch noch nicht von euch, dass ihr diese Chat-Funktion bei euch eingebunden habt.
Also ist ja bei uns so, wir arbeiten jetzt seit, ich glaube, einem Jahr knapp dran. Wir werden jetzt in Kürze relaunchen tatsächlich, komplett neue Plattform. Wir stellen sehr im großen Stil um. Also unsere Plattform wird viel mehr zum Social-Thema, viel mehr zum Thema Kommentieren, Liken, Chatten etc., Followen. Das gehört einfach dazu. Das hat viele Gründe.
Du sagst jetzt gerade, das gehört einfach dazu. Ist das so? Ist das die Zukunft
absolut der Berichterstattung? Ich sagte ja vorhin, du hast mich mal angesprochen aufs Thema Second Screen. Wir alle versuchen aus dem Second Screen den First Screen zu machen. Ich muss den Nutzer an mich binden. Das mache ich halt nicht nur mit nebenher laufen lassen, sondern ich muss natürlich den Nutzer hier reinholen.
Aber was sagt das über den Konsumenten aus, dass der nicht mehr nur einfach mit den Augen einem Bild folgen kann, sondern er muss die ganze Zeit irgendwie was dabei tippen?
Nee, er muss nicht, aber es gibt einfach einen Bedarf da draußen an vielen jungen Leuten, die sehr gerne, sehr interaktiv sind, die gerne ihre Meinung sagen, die gerne darüber diskutieren, was dort passiert. Gerade auf einer Plattform wie Sport Deutschland, wo sich in der Regel immer ein wirklicher Hardcore-Fan, ich meine, wir zeigen, sagen wir, die zweite Handball-Bundesliga. Jetzt gibt es so viel Sport im Fernsehen. Wer soll denn auf einem digitalen Angebot die zweite Handball-Bundesliga gucken? Das ist ein Hardcore-Fan. Das sind Fans, die sich für eine der beiden Mannschaften interessieren. Die sind so tief drin, dass sie auch Bock haben, ihre Meinung zu sagen. Zu sagen, boah, warum setzt der Trainer jetzt den Spieler ein und warum ist dies und warum ist jenes? Und das wollen wir natürlich fördern, weil am Ende des Tages bringt es für uns natürlich auch mehr Sehdauer, was für uns wieder interessant ist, weil wir es natürlich auch vermarkten. Und du musst halt diese Trends mitgehen und ja, es ist überhaupt keine Frage, dass so Sachen wie kommentieren und auch vielleicht mit dem Moderator kommunizieren einfach State of the Art ist. Das ist heute
auf jeden Fall eine schöne Art und Weise. Von daher, das fand ich eigentlich das Interessantere. Nicht, dass du als Kommentator vielleicht auch nochmal den Chat irgendwo mitbedienen musst. Also du schaust das Spiel, hast dann parallel auch noch auch deinen Chat irgendwo zu beantworten, sondern dass auch die einzelnen User, ist ja auch schon interessant, dass das User genannt wird und nicht mehr Zuschauer, ja, dass die untereinander in der Community miteinander sprechen können.
Ja, absolut. Und ich meine,
du schaust nicht mehr allein.
Bei uns ist es halt so, unsere Plattform ist, wir zeigen 6.500 Livestreams pro Jahr. Das war 2019. Ich glaube, für 20 waren knapp 10.000 Livestreams geplant. Wir produzieren ja davon nur minimal selber. Ganz viel wird ja von den Vereinen produziert. Das heißt, um auf das Thema Beachvolleyball zurückzukommen. Und ja, wir haben da die Idee geklaut. Naja, also die Idee ist ja jetzt nicht neu, das muss man auch mal festhalten. Es wurde da umgesetzt und am Ende des Tages waren wir als Sport Deutschland TV zunächst für die Beachsaison gar nicht groß vorgesehen. Das ist sehr, sehr kurzfristig dazugekommen. Wir haben dann ein bisschen mit übertragen, wussten aber, alle Spiele laufen am Anfang auf Twitch. Uns war ja nicht klar, wie sich das entwickelt. Und sie laufen auf Sport 1, also zeigen wir das gerne auch. Und als sich der Markt dann so ein bisschen, sagen wir mal, ergeben hat, dass Twitch nicht mehr dabei war und wir dann sozusagen relativ alleine digital unterwegs waren, bis immer Sport 1 eingestiegen ist, haben wir uns natürlich überlegt, was wir da machen, und zum Deutschen Meisterschaften werden wir das Ganze aufwerten. Und ja, das Format kam natürlich auch so extrem gut an, muss man sagen, also das mit dem Kommentar. Aber das war auch etwas, wo wir mal selber produzieren konnten und produziert haben. In der Regel produziert der Veranstalter oder der Verein nämlich selber. Und der hat die Macht darüber, ob er sagt, ich bringe die drei Kommentatoren ins Bild oder eben nicht, als Beispiel. Ich habe überhaupt die Manpower, um das umzusetzen. Wir haben in unseren Ligen, die wir übertragen, eine große Bandbreite. Der eine Verein produziert mit einer Kamera, der nächste Verein in der gleichen Liga mit vier Kameras, Moderator und Kommentator und allem drum und dran. Wir sind eine Plattform, wir bilden halt die Masse ab. Ja? Ich meine, 10.000 Livestreams pro Jahr, das machst du als Plattform und nicht als, das kannst du nicht selber produzieren. Dann bist du natürlich abhängig davon. Und das, was wir selber produzieren, da haben wir einen Einfluss drauf und da kann man auch neue und moderne Wege gehen.
Inwiefern ist es für euch dann eben auch schwierig, nicht nur die Vergleichbarkeit der Aufrufe oder der Quoten, wir haben ja verschiedene Begriffe heute verwendet, aber letztendlich ja für euch auch zu wissen, ihr greift das Signal, welches auf zum Beispiel in deutschen Meisterschaften erstellt wird, ab, wisst aber, dass die anderen Player, wie zum Beispiel Twitch, ja mit einer ganz anderen Power, auch mit einer anderen Produktionspower dahinter stehen. Also weitere Kameras eingesetzt werden, eine sogenannte Subregie oder zumindest eine letztendlich eigengesteuerte Regie, die natürlich auch wieder ganz andere Möglichkeiten mit sich bringt. Das ist ja für euch dann auch in der Gesamtkalkulation irgendwann schwierig.
Naja, wir müssen halt als Wirtschaftsunternehmen handeln. Ne? Also wir müssen halt gucken, dass sich bestimmte Produktionen auch irgendwie rechnen. Also bei uns ist es so, dass Mitarbeiter ganz normal ihr Gehalt bekommen mit Sozialabgaben, allem drum und dran. Das muss einkalkuliert werden. Oder ich muss externe Firmen beauftragen, und zwar offiziell und zwar richtig. Da wird richtig Cash bezahlt und da kostet eine Produktion Geld. Jetzt kann ich natürlich gucken, ob ich 5 Ehrenamtliche finde, die mit einer Kamera was machen. Da sieht die Welt anders aus. Das ist aber als Unternehmen gar nicht so trivial. Aber um das Thema aufzugreifen der Produktion. Bei den deutschen Meisterschaften haben wir es ja so gemacht, dass wir dann tatsächlich selber produziert haben, um das ganze Signal in der Hand zu haben. Also wir haben das Signal von A bis Z produziert, mit einem Ü-Wagen vor Ort, mit den eigenen Leuten vor Ort,
etc. Vor allem in den ersten Tagen, richtig?
Genau, vor allem in den ersten Tagen. Also das Signal, was wir exklusiv damals gestreamt haben. Ja. Und da sieht man natürlich auch einen Unterschied, weil wir einen komplett 100% Einfluss darauf hatten, was da passiert. Aber wie ich vorhin sagte, ist halt für eine Plattform von uns einfach gar nicht möglich, das mit allem zu machen. Also ich meine, wir sind eine Plattform, eine Ausspielplattform. Eigentlich sind wir ein bisschen wie Twitch, die auch eine Ausspielplattform sind. Und da müsste man es jetzt runterbrechen. Die Beach-Liga und ich glaube auch die Beach-Tour am Anfang auf Twitch wurde ja von einem eigenen Kanal so produziert. Ja? Und das müsste man eigentlich so betrachten, als wenn jetzt der Dienstleister vom Deutschen Volleyballverband halt explizit das so produziert, wie es produziert werden soll und dann bei uns ausspielt. Mhm. Und nicht Sport Deutschland als den, wir sind der Sender. Wir übertragen das, was uns geliefert wird in der Regel und produzieren nicht selber.
Mhm. Ist es noch en vogue im Jahr 2020 oder vielleicht hört man diese Folge ja auch schon erst im Jahr 2021, dass man etwas, außer jetzt im Sport, dass man etwas live, also für live, für jetzt, man könnte auch sagen linear ausspielt, ist das noch zeitgemäß?
Naja, das Schöne ist ja am Sport, das Sport ist halt live, ne?
Sport ist live, Sport ja. Ist aber live. Ich meine jetzt mal, wird Sport das Einhorn sein, sozusagen, was linear angeht? Langfristig?
Ich glaube schon, tatsächlich, ja. Weil selbst beim Sport ist es ja so, dass teilweise, wenn du nicht mehr der Hardcore-Fan bist, du mit den 3 Minuten mit der Zusammenfassung am späten Abend oder so zufrieden bist. Also auch da. Aber da ist immer noch für den Hardcore-Fan live ist live und das ist das Sporterlebnis. Und dann gibt es noch die Krönung davon, ist, wenn du ins Stadion gehen kannst. Ja. Wenn man das irgendwann wieder kann, dann werden sich die Leute freuen, weil das ist das Größte als Sportfan dabei zu sein. Und der nächste Schritt ist es, irgendwie im Livestream oder im TV zu verfolgen. Aber ja, live, das ist unser Case und der wird auch noch viele Jahre so leben. Live, Sport ist ein Live Thema, ja.
Mir ist mal aufgefallen, das ist so eine Sendung, die ich dann doch auch immer regelmäßig gesehen habe, entweder sowas wie am Freitagabend die Heute-Show oder ZDF Neo-Magazin Royal, Jan Böhmermann und jetzt mit dem ZDF Royal Magazin, das wird schon eben genauso angelegt, schon genauso produziert, dass man gar nicht sagt, okay, das gibt es heute Abend ab Mitternacht im ZDF, sondern das steht ab 20 Uhr in der Mediathek. Und das ist für mich gleichzeitig ein Signal. Wir sagen immer so, das Fernsehen ist tot, das Fernsehen ist tot, das wird sich nie erholen. Das ist doch letztendlich egal, über welchen Kanal, du hast ja auch gesagt, wir sind der Sender als sportdeutschland.tv, ist doch völlig egal, worüber ich das Bewegtbild bekomme, weil am Ende hat sich doch nur diese große Torte noch ein bisschen weiter aufgestückelt und am Ende ist es doch aber trotzdem eine Torte. Ob ich das jetzt dann, wenn wir jetzt beim Beispiel Beachvolleyball Olympia, ne? Okay, jetzt sind wir wieder beim Sport, bleiben wir bei Jan Böhmermann und ZDF. Ist doch egal, ob der um 23 Uhr im Fernsehen zu sehen ist oder ob der in der Mediathek dann in den kommenden 3-4 Tagen genauso viele Menschen erreicht. Am Ende insgesamt habe ich Menschen erreicht und die zähle ich zusammen und das ist doch letztendlich dann auch das, was es wertig macht, oder?
So sollte es ja sein. Wir haben aber noch das Thema in Deutschland, dass wir einen Marktanteil haben beim Fernsehen, der am Ende des Tages darüber entscheidet, wie viel Mediaspendings denn wohin gehen. Mhm. Und von daher, der Trend geht ja dahin, dass TV-Sender ihre Sachen teilweise schon vorher in den Mediatheken zeigen. Also ich glaube, ProSieben macht das mit dem Produkt Join extrem gut. RTL macht das mit TV Now. Da kannst du irgendwie heute schon die Folge von morgen schauen oder von nächster Woche von irgendeinem Format. Im Pay dann allerdings. Man muss natürlich auch gucken, dass man die Erlöse, die man vielleicht an Mediaspendings verliert, dort einholt. Jetzt sind die Zahlen noch nicht so krass, dass du wirklich Marktanteile groß verlierst. Aber wenn der Punkt kommt, dann wird es halt ernst. Und da geht es dann darum, tatsächlich irgendwann Zahlen zusammen zu addieren.
Genau.
Aber heute geht es halt beim TV um Marktanteil. Und am Ende des Tages habe ich einen Tagesanteil und einen Jahresmarktanteil. Und da ist man schon relativ vorsichtig, wie man mit welchem Produkt genau umgeht. Auf der anderen Seite darf man als TV-Sender natürlich die Digitalisierung nicht verschlafen. Also du musst heute einfach, die junge Zielgruppe hat halt keine Lust, ich weiß nicht, am Montagabend, Mittwochabend, wann auch immer, den Bachelor, die Bachelorette zu gucken, wenn mir RTL vorschreibt oder wenn mir ProSieben vorschreibt, es läuft dann und dann. Ich möchte es dann gucken, wann ich es gucken will, ja, und zu jeder Zeit bereit haben. Also du musst natürlich beide Wege gehen, aber trotzdem bestimmt natürlich der Marktanteil noch einen großen Kuchen, ja.
Obwohl letztendlich dann, wenn man es dann irgendwann auf die unterschiedlichen Tortenstücke aufteilt, wahrscheinlich die Reichweite sinkt im Verhältnis zum Wert. Weißt du, was ich damit sagen will? Also das heißt, wieder ein anderes Beispiel, früher Wetten, das 22 Millionen, hast du gesagt, okay, einmal die Mercedes und die Post da drin ist super, aber einen gleichen Wert könntest du jetzt wahrscheinlich erzielen, wenn du sagst, okay, Freitagabend in der Mediathek 5 Millionen, Samstagabend in der Mediathek 10 Millionen, Sonntag in der Mediathek 3 Millionen. Das heißt, das hätte dann doch nochmal wieder einen anderen Wert, als im Vergleich diese 22 Millionen auf einmal zu haben, oder?
Ja, theoretisch
also heißt,
schon.
Aber weniger Zahlen gleich mehr Wert.
Ja, ist möglich. Vor allen Dingen sogar vielleicht in genauerer Ansprache. Also es müssen gar nicht die Post und Mercedes sein, sondern es können auch 5 verschiedene Partner sein, die aber entsprechend ihre Zielgruppe ansprechen.
Ja, genau.
Mag alles sein, aber wir kommen trotzdem zurück auf den Marktanteil, der halt heute noch relevant ist im TV. Bei uns auf der Plattform ist es halt so, für uns ist, wie ich vorhin schon sagte, die Sehdauer relevant. Für uns ist relevant, viele Menschen zu erreichen mit einer hohen Sehdauer, weil das kann ich am Ende wiederum den Partnern verkaufen, weil sie wissen, da ist ein qualitativ hochwertiger Nutzer. Ich kann dem auch sagen, dass ich so und so viel Prozent in der Altersklasse 14 bis 29 habe, die sind männlich, die haben die und die Schulbildung etc. pp. Und kann sehr, sehr explizit darauf eingehen. Ja. Also digital wird mehr und mehr kommen, aber du hast es vorhin angesprochen, Fernsehen ist tot. Das hören wir, seit wie vielen Jahren höre ich denn, Fernsehen ist tot? Und ich müsste ja einer der Befürworter sein, der sagt, Fernsehen ist tot, weil online lebt. Ist aber Quatsch. Ich meine, wir selber machen es so rum, dass wir Partnerschaften mit Sport1 und Eurosport eingehen, um Sportarten, die wir zeigen, im TV größer zu machen, damit am Ende auch wieder mehr bei uns gucken. TV hat immer noch eine Strahlkraft, ja. Das ist schon noch enorm.
Ich glaube, was man damit auch sagen möchte, ist, sind die Sender möglicherweise tot? Wie sieht das Angebot der Sender aus? Weil wenn ich jetzt, ich sag mal, in der Vorweihnachtszeit auf irgendeinem privaten Kanal Kevin allein in New York zeige und sage, das ist jetzt unser Film der Woche, dann wartet man natürlich nicht mehr darauf. Auch nicht mehr in der Mediathek, sondern ich kann das bei Amazon Prime oder bei Netflix mir oder bei YouTube vielleicht sogar auch anschauen. Dann, wenn ich jetzt gerade Bock drauf habe mit meinem Freund, mit meiner Freundin, mit meiner Schwester, mit meinem Bruder, mit meiner Familie, das ist irgendwie so ein Happening. Ne? Also darauf wartet man natürlich nicht mehr. Aber das Angebot, was die Sender wiederum stricken, Das wird ja, glaube ich, entscheidend sein. Und wenn das so attraktiv ist, dann kann das auch bedeuten, dass du wieder über einen klassischen Sender eben ein Angebot so strickst, dass die Leute auch gezielt dich einschalten.
Ja, klar. Und es gibt halt die Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten sind, wir haben eine Primetime, die ist 20.15 Uhr. Das ist ja gelernt. Das ist ja anerzogen.
Aber auch noch in der Generation Z?
Genannte Primetime. Ja. Ich will jetzt mal gar nicht völlig losgelöst von, es ist die genannte Primetime, 20.15 Uhr gelernt, damals nach dem Abendessen. Irgendwann hat das angefangen. Die Leute kommen nach Hause, machen Abendessen und dann setzen sich mit der Familie vor den Fernseher und gucken von mir aus, was weiß ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Keine Ahnung, was da läuft um 20.15 Uhr. So. Heute ist natürlich Gen Z, hast du recht. Für die gibt es keine Primetime. Für die ist Primetime genau dann, wenn sie Bock drauf haben, dass Primetime ist. Und das ist bei dem einen mittags, bei dem anderen nachmittags und beim nächsten ist es nur am Wochenende, I don't know. Und der guckt dann, was er will, wann er will, ja, keine Frage. Aber trotzdem haben wir natürlich noch eine große Bevölkerungsdichte, die um 20.15 Uhr halt Fernsehen gucken. Deswegen ist es erstmal noch die Primetime.
Jetzt so ein bisschen der Ausblick in die Zukunft. Wo geht die Reise hin, wenn wir auf der Beach-Tour sind zum Beispiel oder ich habe es auch bei der Major Series ja erlebt, dann rennst du eigentlich als Athlet ja erstmal in die Kamera, wo, oder zumindest war es zu meiner Zeit so, wo ein ARD-Logo drauf war oder in den Pop-Up-Schutz, wo ein ZDF war, weil du wusstest, okay, da habe ich große Reichweite. Dass die Zeiten irgendwo ein Stück weit vorbei sind oder nicht immer gelten, ist ja klar. Jetzt ist es aber ja so, dass unsere Events ja teilweise noch in TV-Strukturen auch letztendlich stattfinden. Also wir haben Breaks, die länger eingehalten werden müssen, weil wir Werbeblöcke haben. Ist ja auch letztendlich was in unserer Denke oder im heutigen Thema ja retardiertes. Der Sportler hält an, weil das Fernsehen noch nicht so weit ist. Wo würdest du hindenken? Was glaubst du, wie lange hat das noch Bestand? Weil das habe ich auch tatsächlich als Kommentator da als etwas Schwieriges empfunden. A, diese Gewichtung, dass doch das eigentlich das Wichtigste der Athlet ist unten. Ja, der muss teilweise wirklich sehr, sehr lange warten. Also man kann Pausen haben, gar keine Frage. Die muss es auch irgendwo geben und es muss ein Miteinander geben. Aber teilweise, ja, 7 Minuten Werbeblöcke.
Wir sind jetzt hier gerade in Düsseldorf, vielleicht kann man sogar nochmal Tischtennis mit einbeziehen. Ich finde, ad absurdum wurde es geführt mit dem Tischtennis, dass man gesagt hat, man muss es TV geeigneter machen. Deshalb hat man den Ball vergrößert, um die Spielgeschwindigkeit zu verringern. Also das ist dann, du meinst den Eingriff in die Sportart,
ja,
oder?
Ja, Eingriff in die Sportart, in die Struktur und inwiefern da, also die Gedanken sind ja oftmals TV getrieben, weißt du? Und nicht, neuen Medien angepasst, was für diese dann relativ
wichtig ist. Wobei sich die Frage schon stellt, ob das da wirklich ein Unterschied ist, ja? Also ist es denn für den Nutzer, der das jetzt digital guckt, cool, wenn er 7 Minuten warten müsste, weil es die Pause geben muss beim Spiel? 5 Minuten oder 3? Oder ist es gut, dass man beim Volleyball 4 Sätze bis, was spielen die, 21 und dann den 5. bis 11, 25. bis 25 und dann bis 11? Ist das für den Online-Nutzer denn attraktiv, dass ich einen Sport mir angucke, der vielleicht 1 Stunde dauert, aber vielleicht auch 3,5? Also ich glaube, es geht grundsätzlich darum, und da bin ich relativ klar auch in meiner Meinung, dass viele Sportarten reformiert werden müssen und zwar zeitgenössischer. Und da geht es nicht nur um TV, da geht es auch um den Konsumenten an sich, weil wie viel soll denn ein einzelner Mensch heute noch konsumieren? Mach's ihm bitte kurz, knackig, geschmackvoll, Entertainment, gib ihm das ganze Programm, aber langweil ihn bitte nicht, weil du wirst ihn über kurz oder lang verlieren. Da geht es jetzt nicht nur um TV. Ich finde, dass viele Sportarten tatsächlich da angreifen müssen. Und das wird auch, das ist meine feste Meinung, das wird auch in Zukunft so sein, dass Sportarten, die den Weg nicht gehen, weiter verlieren und Sportarten, die den Weg gehen, werden gewinnen.
Ich finde das total spannend, dass du das sagst. Und zwar ist es natürlich rein von den Zahlen her, rein von der Entwicklung her, ist es natürlich total messbar. In der Soziologie würde ich sagen, das ist eigentlich auch ein kompletter Wahnsinn, dass das so ist. Du hast gesagt, wir wollen die Leute mehr einbinden, weil die Leute mit einer Chatfunktion sich auch gerne einbringen wollen, weil sie sich aktiv gestalten. Ich würde es ja eigentlich ganz schön finden, wenn man auch einfach mal wieder sagen kann, ey cool, Werbepause. Ich schalte jetzt mal von mir auch gerne auf, wollen die Werbetreibenden nicht hören, aber ich schalte mal kurz auf Mute und lehne mich in meinem TV-Sessel mal wieder zurück. Und lass mal ganz kurz nochmal wieder die Seele baumeln und nicht irgendwie Second Screen-mäßig, oh geil, jetzt kann ich aber nochmal in 57 anderen Chats gerade nebenbei noch eine Chatfunktion starten, meine Meinung loslassen, meine Meinung abgeben oder vielleicht noch nebenbei ein Online-Casino irgendwie starten oder pokern. Ist es nicht auch ein bisschen, wie gesagt, da bist du jetzt vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber kann ich euch auch beide fragen, ist es nicht auch ein bisschen soziologisch bedenklich, dass wir irgendwie anscheinend nicht mehr diese Möglichkeit haben, mal nichts zu tun? Auch in einer TV-Übertragung, nicht mal in einer Werbepause, dass wir so durchdrehen, dass wir nicht irgendwie gerade aktiv etwas konsumieren?
Ich glaube, es geht, also für mich geht es gar nicht darum, dass der Nutzer durchdreht. Es geht für mich darum, dass der Nutzer, der den Bedarf hat, in dem Moment etwas loszuwerden, das loswerden kann und auch ein Feedback erhält. Ja, weil der Nutzer sitzt dort in der Regel irgendwie alleine davor und möchte irgendwie was loswerden und möchte das irgendwie applaudieren oder möchte etwas beschimpfen oder was auch immer, nennen wir das mal aber in vorsichtigen Worten, und möchte irgendwie ein Feedback erhalten. Das ist ja auch nicht jeder Nutzer. Mhm. Aber grundsätzlich geht es darum, dass du bei dem Überangebot, was es heute gibt, also ob ich jetzt Netflix gucke oder Amazon Prime oder ein YouTube-Video oder bei Sport Deutschland oder bei DAZN oder wo auch immer, dieses Angebot ist riesig, ja, wenn dann die Sportarten nicht sich anpassen, dass wirklich ein Bedarf irgendwann mal gedeckt ist, also mehr als so und so viele Stunden am Tag kann ich halt nicht konsumieren, dann wird die Sportart irgendwann verlieren. Sie muss halt attraktiv sein, attraktiver gemacht werden. Das ist bei vielen Sportarten so. King of the Court hieß das, oder? Mhm. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man Sport in die heutige Zeit transformiert, wie ich finde. Ja? Das ist, natürlich könnte man sagen, ja, perfekt für TV vielleicht. Ich meine, ein TV-Sender hat oft das Thema, dass er keine Planbarkeit bei Sportarten hat. Wie lange dauert das? Eine Stunde oder drei? Kann ich nicht planen. Aber es ist auch fürs Netz, es ist für Social Media, es ist für diese ganzen Distributionskanäle mega cool, wenn du die Attraktivität so hochschraubst bei einem Event, anstatt wirklich stundenlang irgendetwas zu vollziehen, wo viele Pausen drin sind, unnötige Sachen drin sind. Bin mal gespannt, wie lange Fußball noch 90 Minuten gespielt wird.
Oh, ist das eine These, ja?
Ich glaube schon, dass auch da irgendwann was kommen wird.
Ja, wir
das müssen ist, dann das den
Spruch umbauen, ein Spieldauer 90 Minuten.
Ja, das ist das einzige Hindernis, glaube ich.
Ansonsten müssen wir schon natürlich den Herberger geändert. Fragen, ob ja, wir das jetzt wirklich machen dürfen. Wir
werden Beinhauer dieses
Ziel ja, genau.
irgendwann und wir werden das überall Gemälde von dir sehen
ja, genau.
in 300 Jahren.
Nein, aber mal im Ernst. Also ich mal im Ernst. Ich bin natürlich ist Fußball so die unantastbare Sportart, aber ich bin schon gespannt, ob das auch irgendwann kommen wird. Ja, das ist jetzt sicherlich so der Step weit weg, aber viele Sportarten müssen sich anpassen.
Wir haben ja insgesamt jetzt in diesem Jahr viel von so digitaler Entwicklung gesprochen, auch losgelöst durch die Corona-Krise. Wie habt ihr das wahrgenommen? Gab es einen Sportart übergreifend oder das, was ihr übertragen habt, eine Veränderung im
Verhalten? Wir haben vor allen Dingen eine Veränderung auf der Anbieterseite gemerkt. Also wir versuchen seit Jahren das Thema Livestreaming durch die Lande zu tragen und den Vereinen und Verbänden klarzumachen, dass das heute ein Muss ist. Ja,
jetzt ganz wollen sie alle plötzlich.
Ja, auf einmal wollen sie alle. Das hat also tatsächlich, als Corona kam, hatten wir dieses Dip und alle haben aufgehört. Dann sind alle wach geworden und haben gesagt, oh, jetzt darf keiner mehr in die Halle und keiner darf mehr auf den Sportplatz. Jetzt müssen wir streamen. Riesennachfrage. Also das hat natürlich schon, ich meine, das merkt man, Microsoft Teams, die Leute machen Videocalls oder Zoom, alles gewöhnt sich dran. Livestreaming wird noch größer. Und das ist das, was wir immer sagen. Livestreaming ist heute ein Standard. Also wer heute ein Sportevent macht und keinen Livestream anbietet, sorry, das ist nicht aktuell. Und das haben wir schon gemerkt. Das ist extrem groß geworden. Wir haben auch eine extreme Wachstumsrate an Anbietern jetzt bei uns, also an Publishern. Es wird viel mehr Content als je zuvor kommen, wenn wir denn alle dann bald hoffentlich wieder Sport machen können und nicht nur Profisport, sondern auch semi-professionellen Sport zum Beispiel.
Ja, ich sehe es jetzt, wo wir gerade drüber nachdenken, diese King of the Court-Variante. Ich war ja tatsächlich auch ein bisschen eingebunden, war vor Ort. Und ich fand es in der Produktion halt schwierig, weil mein Gedanke bei Beachvolleyball und auch bei Volleyball immer ist, ich meine, ich habe auf dem Feld gestanden, ich kenne die beiden Sportarten, ich kenne aber auch diese technische Anforderung, die an eine Ballsportart extrem hoch ist und ich immer finde, dass man etwas durch ein Kabel oder durch die Kameralinse verliert. Also es gibt richtig geile Produktionen, aber wenn du wirklich viel, also 98% von dem, was du auf einem Event vor Ort sehen kannst, wenn du das transportieren willst, dann hast du da immer einen riesen Produktionsapparat am Bein. Und das sind natürlich dann auch Kosten, die sich dann auch wenige leisten können. Also die Kostenstruktur bei der Major Series, da haben wir sehr, sehr hochwertig produziert. Für mich war das teilweise auch eine bessere Produktion, als die wir bei Olympischen Spielen haben, weil der Regisseur meiner Meinung nach viel mehr Ahnung hatte. Aber es ist ja klar, dass wir das auf einer German Beach Tour oder dann auch auf anderem Niveau nicht haben können und ich das aber letztendlich auch als Kommentator immer gerne
gehabt habe, um die Sportart dann auch zu erklären mit super Slow Motion und dem ganzen Pipapo, was wir da hatten. King of the Court war ja genau das Gegenteil. Also auch in der Art und Weise, wie es gespielt wird. Es gibt keine Slow-Mo, weil der nächste Ballwechsel stattfindet. Das will auch keiner mehr sehen. Es gab demnach dann auch interessanterweise keine Diskussion mit dem Schiedsrichter. Und nicht, weil dieser Sachverhalt nicht aufgeklärt werden sollte, weil der Schiedsrichter vielleicht, ist er ja mittlerweile auch nicht mehr so, du sprichst immer noch mit mir rote Karte, sondern es funktioniert nicht. Wir müssen den nächsten Ball anpfeifen. Also bin da auch sehr, sehr gespannt und wir sind da in guten Gesprächen, dass wir vielleicht King of the Court dann auch in der Art und Weise in Deutschland dann sehen werden. Das muss David dann letztendlich irgendwann mal.
Genau, David.
Was da gerade Thema ist. Aber,
David, kein Druck, aber wäre schon schön, wenn es klappt.
Ja, sehr schön. Und darf mich auch gerne ansprechen. Wir würden da sehr gerne etwas von zeigen.
Ja, das, den Kontakt stellen wir her. Das kriegen wir jetzt.
Ich fand das mal ganz schön im Social Media, so dass im Allgemeinen, es gab ja neulich diese Netflix-Dokumentation, ne, habt ihr möglicherweise auch gesehen, über die Social Media-Geschichten, über das Interesse der Anstalten, wie zum Beispiel Facebook, Instagram ist ja eine und auch ganz generell, wen haben wir da noch? Wen haben wir da noch hier, die mit dem Gelben, die Kleinen mit den Stories, die damals angefangen haben, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Snapchat,
danke, jetzt hast du mir geholfen.
Ja. Ist genau, auch schwer in der Runde von uns
drei. Ja, genau, Generation Snapchat. Ja, genau. Nee, was ich nur sagen wollte, dass das Schöne ist, dass jeder zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, zu allem seinen Kommentar abzugeben. Das Traurige ist, dass er das auch tut.
Ne? Schön zusammengefasst, sehr schön zusammengefasst, in der Tat, ja.
Ja, sehr schön. Hast du noch was, Julius?
Nein, also mein Kopf raucht.
Meine auch.
Ja, ich glaube, ich kriege am Ende noch richtig einen drüber, dass ich gedacht habe, dass wir dann doch näher sind, also firmentechnisch. Das lassen wir dann mal so stehen. Ja. Du nix, ja, schön für dich.
Schöner Versuch.
Schön, dass ich das sehen durfte. Ihr wart also mal Freunde.
Nein, aber es war mal eine ganz andere Folge.
Ja, und total.
Also erstmal vielen Dank, Björn, dass du uns da viele Fragen beantwortet hast.
Und danke euch sehr gerne.
Aufgeklärt hast, weil es dann doch immer wieder schwer zu vergleichen ist und das eben auch eine Facette unserer Sportart ist und vielleicht auch ja, einige Fragen klären konnten, wie es dann vielleicht weitergeht oder wie groß wir dann wirklich sind.
Genau, das ist eine Facette der Sportart und soll auch in Zukunft immer mal wieder eine Facette dieses Podcasts sein, dass wir natürlich über den aktuellen Sport und natürlich über Teamkonstellationen und natürlich über Unwägbarkeiten und auch ganz schöne Dinge dieser Sportart erzählen, aber versuchen auch mal hier und da besondere Menschen, besondere Geschichten, schöne Protagonisten einzubinden und ich glaube, das ist in diesem Fall auf jeden Fall sehr gelungen. Vielen Dank, Björn, hast du auch schon gesagt. Vielen Dank, Julius. Vielen Dank, und Fabi. Schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und schaut gerne mal wieder vorbei, auch gerne bei uns bei Instagram, das ist natürlich shorts-podcast. Gerne auch eure Meinung, gerne Feedback, positiv, negativ. Ihr habt ja die Möglichkeiten, haben wir schon gesagt, da können wir uns gar nicht verwehren, wollen wir auch gar nicht.
Oder geht auf sportdeutschland.tv oder ladet euch die App runter.
Genau, und schaut, stöbert da einfach mal montags rum, was es da so gibt oder schaut euch die ganzen internationalen Highlight-Events bei uns an.
Jetzt haben wir genügend Werbung
gemacht. Ja, alles Gute euch, bis dann, tschüss.
Ciao. Ciao.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.